SRF 1.
SRF 1.
Menschen nehmen zum Teil enorme Risiken in Kauf, um für Sachen zu kämpfen, die für uns in unserem Breitengrad selbstverständlich sind. Die eigene Sicherheit und Freiheit setzen sie aufs Spiel für ihre Überzeugungen. Auf der ganzen Welt kommt es so zu Protestbewegungen mitzutrimmen. Die SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten, die darüber berichten. In dieser Stunde schauen wir auf die Revolutionsbewegung im afrikanischen Land Sudan und auf die sogenannte Black Lives Matter-Bewegung in den USA, die uns in eine amerikanische Kleinstadt führt. Heute zu Gast hier in der Sendung Treffpunkt Isabel Jacobi, USA-Korrespondentin, und der Samuel Buri, Afrika-Korrespondent. Von mir, Dani Vorler, guten Tag allerseits.
What are you gonna do when the sunny days are over? Who will you be turning to when the sunny days are over?
Will you find somebody new?
Will your friends still gather round when the winds of fate have let you down? When it's over,
sunny days are over.
What are you gonna do when the sunny days are over? Who will you be talking to when the sunny days are over?
Who will wanna talk to you
when the news is hitting town? Will the pretty girls still come around when it's over?
Sunny days are over.
Will it take you long to remember me? Take me leaving to make you see that it's over.
Sunny days are over.
Will it break your heart eternally? I'll be hurting for no one you see when it's over.
Sunny days are over.
Will it take you long to love me? I'll be heading for no one you see when it's over.
Sunny days are over.
What are you gonna do when the sunny days are over? You might have to face the truth when the sunny days are over.
You might have to face the truth
when your feet have touched the ground. Will you find your journey homeward bound when it's over?
Sunny days are over.
Will it take you long to remember me? Will it take me leaving to make you see that it's over?
Sunny days are over.
Will it break your heart eternally? I'll be hiding for no one you see when it's over.
Sunny days are over.
Will it take you long to long for me? Cause I'll be longing for no one you see when it's over.
Sunny days are over.
Verkehrsinfo SRF von 10:07 Uhr. Im Berner Oberland ist auf der A8 Brienz-Interlaken der Rugentunnel ab sofort wieder in beiden Richtungen offen. Wenn sich Menschen zusammentun, um für etwas einzustehen, dann vereinen sich unglaublich starke Kräfte. Nicht selten kommt es allerdings auch zu Eskalationen. Protestbewegungen gibt es auf der ganzen Welt. Menschen, die kämpfen für Freiheit, für ihre Rechte, die in unseren Breitengrad selbstverständlich sein. In dieser Treffpunktstunde zwei Beispiele. Die Revolutionsbewegung im afrikanischen Land Sudan, wo der SRF-Korrespondent Samuel Buri darüber berichtet, und über die sogenannte Black Lives Matter-Bewegung in den USA, wo die SRF-Korrespondentin Isabel Jacobi in eine amerikanische Kleinstadt gebracht hat. Die Black Lives Matter-Bewegung ist nach dem Tod von George Floyd allen in der westlichen Welt ein Begriff. Frage an Samuel Buri, Afrika-Korrespondent von Radio SRF, also Themen aus afrikanischen Ländern und viele gesellschaftliche Ungerechtigkeiten von diesem riesigen Kontinent finden ja bei uns kaum statt, jetzt im Vergleich zu den USA. Ja. Wie lebt sich mit dieser Tatsache als Afrika-Korrespondent, Samuel?
Ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn irgendwo ein Präsident abgesetzt wird und man das der Redaktion meldet und dann aber der Trump irgendetwas twittert hat und das ist wichtiger. Aber es gibt einem auch viele Freiheiten in der Arbeit. Also ich kann sehr gut auch selber entscheiden, in welches von den 49 Ländern vom Berichtsgebiet als ich hinschauen möchte. Und es wird mir von dem her auch weniger aus der Schweiz reingeredet.
Aber eben, schon das muss man sich auch wieder mal bewusst sein, dass sie 49 Länder auf dem Kontinent Afrika, wo du darüber berichten. Wir bekommen in dieser Treffpunktstunde von dir Einblick in die Revolutionsbewegung vom afrikanischen Land Sudan, eines der grössten und ärmsten afrikanischen Länder. Es ist ziemlich genau 2 Jahre her, wo der Langzeitherrscher Bashir geputscht worden ist. Zehntausende haben weiter demonstriert für die Vollendung sozusagen von der Revolution. Unter ihnen der 24-jährige Ahmed Ibrahim.
The snipers at the rooftop of the buildings, they're shooting us. Yeah, it's like an adventure.
So tönt der junge Mann. Wie hat sich der eingesetzt in dieser Bewegung?
Der hat sich wie ganz viele junge Männer und Frauen eingesetzt. Der hat einfach genug gehabt von der Unterdrückung vom Regime Bashir und auch von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die immer mehr zugenommen haben. Und dann sind die Leute auf die Strasse und haben eben protestiert, obwohl auf sie geschossen worden ist. Das hat er da auch gerade gesagt im Ton, dass Scharfschützen vom Dach oben aber auf sie gezielt haben und dass es irgendwie ein bisschen absurd rückblickend wie ein Abenteuer auch gesehen ist.
Wie ein Abenteuer, wobei man muss schon sagen, das ist alles lebensgefährlich gewesen, was der junge Mann da auch gemacht hat. Ne?
Genau, und insofern auch Black Lives Matter, also auch junge schwarze Leute, die auf die Strasse gehen und von ihrer eigenen Polizei oder ihren eigenen Sicherheitskräften verfolgt werden.
Kannst du den jungen Mann kurz beschreiben?
Das ist ganz normal, sieht der aus. Ein junger Sudanese mit Bart, er ist Student, 24. Ja, wirklich einfach so ein durchschnittlicher junger Mann.
Der andere junge Mann, wo wir im Verlauf von dieser Stunde von ihm reden, ist der Trayvon Brown, 18. Er hat in der amerikanischen Südstaatenregion Kopf und Kragen riskiert. Auch für die Rechte der Afroamerikanerinnen und Amerikaner hat er demonstriert.
And some people were just mad and they showed up with their grandpa, their grandma, their aunts, their uncles standing there.
So klingt er, der Trayvon. SRF USA-Korrespondentin Isabel Jacobi hat das Engagement von diesem Teenager mitverfolgt. Sie beschreibt den jungen Mann so.
Er ist einfach eine erstaunliche Erscheinung. Ein junger, damals 17-jähriger Teenager, der in einer sehr konservativen Kleinstadt im Süden der USA eigentlich fast ein bisschen Kopf und Kragen riskiert, um für seine Rechte und für die Rechte der Afroamerikaner und Amerikanerinnen einzustehen.
Wie hat er das gemacht? Wie sich ins Zeug gelegt? SRF 1 fragt nachher, gerade nach dem David Bowie.
To the song we're playing.
Let's Dance, David Bowie, gehört auf SRF 1. Weißrussland, Polen, Hongkong, Sudan, überall Aufstände in der neuesten SRF-Podcast-Serie Hotspot Aufstand. Schauen Korrespondentinnen und Korrespondenten genauer hin und erklären die Hintergründe von solchen Aufständen. Einblick bekommen Sie hier über srf1.ch. Und jetzt hier in der Sendung Treffpunkt. Die Revolutionsbewegung im afrikanischen Land Sudan beschäftigt uns später in dieser Stunde, haben wir schon kurz angesprochen vorher. Jetzt geht es zuerst in die Kleinstadt Marion im Hinterland vom Bundesstaat Virginia. In einem äußerst konservativen Umfeld hat sich der Teenager Trayvon Brown als einer der Aktivisten von der Protestkundgebungen für Black Lives Matter stark gemacht. Die SRF-Korrespondentin Isabel Jacobi hat mir erzählt, wie sie auf ihn aufmerksam geworden ist.
Ja, ich habe die Geschichte von ihm in der Washington Post gelesen. Das war dann kurz nach den Protesten, die er in dieser Südstadt, eine kleine Stadt, hat organisiert. Und nachher ist in seinem Garten, in seinem Vorgarten, ein Kreuz verbrannt worden. Und mich hat einfach die Geschichte interessiert, auch das Bild von ihm. Er hat so Dreadlocks und hat einen blauen Overall an, ein Megafon in der Hand und ist dort. Er ist einfach eine erstaunliche Erscheinung. Ein junger, damals 17-jähriger Teenager, der in einer sehr konservativen Kleinstadt im Süden der USA eigentlich fast ein bisschen Kopf und Kragen riskiert, um für seine Rechte und für die Rechte der Afroamerikaner und Amerikanerinnen einzustehen.
Ein junger Bursch mit Megafon in den Hang, der für die Rechte einsteht. Was hat ihn denn bewegt, sich gegen Rassismus einzusetzen?
Also, Black Lives Matter Bewegung hat ihn dazu gebracht. Er sagt, er sei vorher überhaupt nicht politisch gewesen. Aber er hat natürlich, während seiner Jugend, in der Schule, viel Diskriminierungen erlebt. Also, alltägliche Diskriminierungen, dass die Leute einfach auf ihn herabschauen, dass sie ihn auch beim berühmten N-Word, das man ja nicht darf sagen, nennen. Und er hat einfach das Gefühl, die Afroamerikanerinnen und Amerikaner in seiner Kleinstadt im Süden der USA, die haben eigentlich keine Chancen. Also die müssen einfach sich ducken, schweigen dazu, weil ihre Arbeitsplätze sind abhängig von der weißen Elite. Und er will das einfach als junger Afroamerikaner nicht mehr akzeptieren. Wie ganz viele Junge in den Vereinigten Staaten.
Und er hat ganz offensichtlich Protestzüge angeführt. Was heisst das konkret?
Er hat 2 Protestzüge in Marion organisiert. Und man muss sich das vorstellen, das ist eigentlich fast unvorstellbar, dass dort so etwas passiert.
Warum?
Ja, Bürgerrecht, also in den USA hat es ja eine Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren, Martin Luther King etc. Und das ist eigentlich dort gar nie angekommen. Also es ist eine kleine Minderheit von Afroamerikanern und Amerikanerinnen in dieser Kleinstadt und die sind wirklich, haben wirklich nicht viel Recht. Die sieht man noch fast nicht und das ist einfach so unvorstellbar gewesen in dieser Kleinstadt, dass so etwas ein Afroamerikaner, ein junger Afroamerikaner aufsteht und sagt, ich will etwas.
Ist das denn auch so der Typ Mann? Also voll der Anführertyp? Ich meine, es ist ja eigentlich noch fast ein Bub voll im Saft, oder?
Ja, er ist eine erstaunliche Figur, weil er hat wirklich wahnsinnig viel Energie und er ist auch, er saugt Wissen auf, wo er kann. Also er ist auf eine Art und Weise sehr altklug, aber gleichzeitig ist er auch noch sehr ein Teenager einfach. Mich hat das fasziniert auch immer. Er ist so, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, fast ein bisschen verschlafen gewesen, so übermüdet von all seinen Aktivitäten und selber immer noch total überrascht, dass er jetzt plötzlich in dieser Position ist. Und gleichzeitig hat er bewiesen, während den Protesten, die auch sehr brenzlig waren, da war viel Polizei anwesend gewesen, dass sie Gegenprotester, also Trump-Anhänger und Anhängerinnen, da waren Waffen rum und er hat dort wirklich sich auch diplomatisch verhalten. Er ist zum Beispiel ist er aufgestanden und hat gesagt, I love you, hat er den Gegenprotester, also den Trump-Anhänger zugerufen und hat so die Lage eigentlich entspannt, deeskaliert. Und das ist doch schon bemerkend für so einen jungen Mann.
Aus was für Verhältnis ist er? Kannst du einen kurzen Einblick geben?
Enorm arm, also wirklich aus fast ein bisschen zerrütteten Verhältnissen. Er lebt an der Pearl Avenue in Marion, das heisst Perle Avenue, aber das ist wirklich ganz ein schittes Strässchen und da leben weisse und schwarze arme Familien ganz, ganz nah aneinander und das ist, die Stimmung ist sehr explosiv. auf eine Art und Weise, also alle spielen mit den Kindern, schwarz und weiß spielen miteinander und gleichzeitig hängen überall konföderierte Flaggen, also das Emblem von der Südstaaten aus dem Bürgerkrieg, wo heute noch gebraucht wird, um zu demonstrieren, also für weiße Rechte quasi zu demonstrieren. Und das ist, man merkt einfach, es ist eine aufgeladene Spannung. Seine Mutter, ja, habe ich gar nie können treffen, weil sie immer abwesend ist oder Termine verschlafen hat. Also es zeigt auch, wie prekär ein bisschen die Verhältnisse, wo er rauskommt.
Isabel Jacobi, wie hast du eigentlich können Vertrauen aufbauen mit dem Traven?
Ja, ich habe ihn einfach angerufen und er war ziemlich schnell bereit, mich zu treffen. Ich bin dann runtergefahren, das ist etwa 7 Stunden von Washington entfernt mit dem Auto und habe ihn getroffen auf der Veranda von seinem Haus, von seinem Häuschen an der Pearl Avenue. Es hat geschifft, geregnet und er war ein bisschen verschlafen, schüchtern zuerst und ich glaube einfach während dem Gespräch habe ich genug einfühlsame Fragen gestellt und auch informierte Fragen, dass er hat gemerkt hat, ah, das ist jemand, der wirklich Interesse an mir hat und auch ein bisschen eine Ahnung davon, was das vielleicht für mich bedeutet. Und so sind wir eigentlich, wir haben fast 2 Stunden geredet, das ist relativ viel für ein Interview, für ein Radiointerview. Und wir haben uns nachher auch noch am Nachmittag noch einmal getroffen im Gemeinderat von Marion und dann bin ich dann noch ein 2. Mal runtergefahren für die Protestreihe, für den Podcast.
Isabel Jacobi, SRF USA-Korrespondentin. Die Podcast-Serie, die sie hier anspricht, heisst «Aufstand» und ihr findet sie über srf1.ch. Für unser Eins ist es schwer nachvollziehbar, was es heisst, sich für so eine Sache einzusetzen und dabei auch ganz viel zu riskieren. Der Trayvon Brown, durch seinen Aufstand, hat er sogar Bekanntschaft gemacht mit dem Symbol vom Ku Klux Klan. Was da genau passiert ist, hören wir gerade als nächstes. Möchtest du bei SRF 1?
All night long. Yeah.
All Night Long mit dem Lionel Richie am Freitagvormittag auf SRF 1. In der Sendung Treffpunkt beleuchten wir heute zwei Protestbewegungen, wo in beiden zwei junge Männer an vorderster Front aktiv sind, im afrikanischen Land Sudan und im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Wir haben vorher den Afroamerikaner Trayvon Brown lernen können, der sich als Teenager in seiner Kleinstadt gegen Rassismus stark macht. Ja, wer Aufstand macht, exponiert sich und in die Schusslinie von Andersdenkenden. Im Fall von Trayvon ist das so gewesen. Bei ihm im Vorgarten hat in einer Nacht plötzlich ein Holzkreuz brennt. In der Südstaatenregion ganz ein klares Zeichen aus der Zeit des Ku Klux Klan gegen die Afroamerikaner, erzählt die SRF-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Also es war ein Nachbar, wo man dann das FBI ist, dann hat herausgefunden, dass es ein Nachbar war. Dann wird jetzt so der Prozess gemacht. Und ja, also es zeigt einfach, wie die Reaktion der Bevölkerung war auf die Protestzüge, auf Black Lives Matter. Das ist gar nicht gut angekommen. Und es hat Repressionen gegeben und die Familie von Trayvon hat da wirklich Angst haben. Es hat da Konsequenzen gehabt, Folgen für ihn und für seine Familie, dass er sich so exponiert hat.
Isabel Jacobi, du hast immer wieder mit dem Trayvon Kontakt gehabt. Bist vorher schnell in ein Thema reingegangen, das ich noch möchte ansprechen möchte, nämlich in die Gemeindeversammlung. Dort hat der Trayvon offenbar auch mal eine Rede gehabt. Wie war das gewesen? Was war das für ein Auftritt gewesen an dieser Gemeindeversammlung?
Ja, ich war fast ein bisschen zufällig dort gewesen, beim ersten Mal, als ich ihn besucht habe. Ich habe nicht gewusst, dass das stattfindet und bin dort hergegangen. Und alle waren sehr überrascht gewesen, dass da jemand von den Medien auftaucht. Der Gemeinderat hat gerade die Ereignisse vom Sommer unter den Teppich kehren und der Trayvon ist dort auftreten, um dagegen zu protestieren. Dass man, sie haben so einen Tag von der Einigkeit, Union Day, einrichten wollen, um zu sagen, bei uns in unserer Kleinstadt sind wir alle uns einig, wir sind alle friedlich, wir gehören doch alle zusammen, wir haben eigentlich kein Problem mit dem Rassismus. Und das hat der Trayvon und seine Gruppe nicht akzeptieren wollen. Und meine Anwesenheit hat dann schon geholfen, das hat er selber so gesagt, dass der Gemeinderat die Pläne hat gestoppt und nochmal ist ins Gespräch gegangen mit der Black Lives Matter Gruppe und dort ein Dialog dann möglich ist gewesen.
Also mit der Isabel Jacobi hat in dieser Kleinstadt jetzt einfach niemand gerechnet, oder?
Nein, wirklich nicht. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund dort.
Unter dem Strich. Jetzt fokussiert nochmal auf den Trayvon. Was ist der Verdienst heute? Was haben die Proteste? Hat das Engagement von ihm gebracht?
Offiziell hat es etwas gebracht. Der Bürgermeister von Marion hat eine Antirassismus-Erklärung unterschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen papierig, aber das ist ein grosser Erfolg für die Black Lives Matter-Gruppe rund um Trayvon Brown. Es ist ein Sieg, dass der Bürgermeister hat Position bezogen, hat gesagt, wir wollen keinen Rassismus. Jetzt muss man sehen, die Kleinstadt ist wirklich wahnsinnig konservativ. 80% haben für Donald Trump gestimmt und wahrscheinlich sind einige dort angereist an die Demo am 6. Januar, wo nachher der US-Kongress ist gestürmt worden. Und ja, einfach in diesem Kontext muss man sagen, das ist ein ziemlicher Sieg für die Gruppe. Ja, aber gleichzeitig ist damit ja natürlich nichts gelöst, oder? Also, aber es ist doch eine Errungenschaft.
Und gleich muss ich noch einmal darauf zurückkommen, dass der Trayvon offenbar sich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal einfach so, aus meiner Sicht überlüpft hat, dass es ihm auch psychisch irgendwie jetzt ein Problem hat verursacht, die konstante Bedrohung vielleicht auch zu verarbeiten.
Ja, es ist stressig, so etwas zu machen. Es hat Folgen, es hat auch Kosten für die Leute. Über das redet man selten, oder? Man sieht Leute demonstrieren, man sieht es auf der Straße, aber es hat persönliche Folgen für Leute. Jetzt muss man sagen, ich meine, er wird wahrscheinlich aus dieser kleinen Stadt wegziehen. Er geht jetzt an die Universität, geht studieren. Man weiß noch nicht genau wo, weil mehrere Colleges interessieren sich für ihn. Seine Zukunft ist offen und ich glaube, er wird ein erstaunliches Leben haben, so wie ich ihn kenne, weil er ist wirklich sehr aufgeweckter Junge.
Also du bist immer noch in Kontakt mit ihm, so wie das tönt, oder?
Ja, jetzt gerade nicht. Also das letzte Mal Ende Februar bin ich mit ihm in Kontakt gewesen, aber ich werden sicher wieder von ihm hören.
Aber wenn er jetzt erschöpft ist, Isabel Jacobi, was passiert mit dieser Bewegung, wenn der Trayvon Brown nicht mehr an der Spitze eine von diesen führenden Kräften ist? Gibt es da irgendwie neue Köpfe oder schläft das jetzt einfach ein?
Nein, es geht weiter. Es hat eine Gruppe um ihn, die weitermacht. Und er auch, er macht noch weiter, aber einfach ein bisschen, er geht nicht mehr gerade auf die Strasse. Und seine Aufmerksamkeit ist jetzt eben eher, was mache ich als nächstes in meinem Leben. Aber es gibt da zum Beispiel eine Frau, eine Afroamerikanerin, die jetzt auch kandidieren für ein lokales politisches Amt. Mit ihr habe ich auch Kontakt. Es kann sehr gut möglich sein, dass ich dort herreise und ihre Geschichte werde aufnehmen, weil es ist einfach eine interessante Gegend. Wie gesagt, es ist eine Gegend, wo die Medien kaum hergehen und mich interessiert das, wie so an einem Ort, abseits von der Öffentlichkeit, Black Lives Matter quasi versucht, mehr für die Rechte von Afroamerikanerinnen zu machen.
Isabel Jacobi, die SRF-USA-Korrespondentin, ist das in der neuesten Podcast-Serie «Hotspot Aufstand». Stellen SRF-Korrespondenten unter anderem solche Menschen vor, die sich in Protestbewegungen stark machen. Die Podcast-Serie «Hotspot Aufstand» schauen wir hin und erklärt Hintergründe. Die finden Sie auf srf1.ch. Als nächstes geht es hier in der Sendung ins riesige afrikanische Land Sudan. Vor ziemlich genau 2 Jahren ist dort der Langzeitherrscher Bashir gestürzt worden. Zehntausende von Menschen haben daraufhin weiter demonstriert zur Vollendung von ihrer Revolution. Unter anderem, wenn wir ganz am Anfang von dieser Stunde schon erfahren haben, der 24-jährige Ahmed Ibrahim. Seine beeindruckende Geschichte in ein paar Minuten. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Turn.
Menschen kämpfen für Freiheit und Recht überall auf der Welt. Aufstände thematisiert und aus der Sicht der SRF-Korrespondenten aufgearbeitet in der neuesten SRF-Podcast-Serie «Hotspot Aufstand». In der heutigen Treffpunktstunde sind wir im Gespräch mit Isabelle Jacobi, die von einem jungen Burschen berichtet hat, der sich in einer Südstaaten-Kleinstadt gegen Rassismus stark gemacht hat, fast bis zur Erschöpfung. Unser nächster Schauplatz, den wir fokussieren, ist das riesige afrikanische Land Sudan, notabene eines der ärmsten Länder überhaupt in Afrika. Vor ziemlich genau 2 Jahren ist der Langzeitherrscher Bashir weggeputscht worden. Demonstrationen zur Vollendung der Revolution sind dann nachher weitergegangen und an vorderster Front mit dabei auch wieder ein junger Mann, der 24-jährige Ahmed Ibrahim. Samuel Buri, SRF-Afrika-Korrespondent, zurzeit hier in der Schweiz und bei mir im Studio. Wie bist du auf diesen jungen Mann gestossen?
Ganz genau weiss ich das im Fall nicht mehr, aber ich bin dort auf dem Protestplatz, das war eine grosse Strasse, unterwegs gewesen, habe mit vielen Leuten geredet. Es hat gerade am Rand hat's Bett aufgestellt, es hat Zelt aufgestellt. Die Leute haben dort auch zum Teil übernachtet, um quasi die Revolution zu schützen, also um wirklich den Platz auch in der Nacht besetzt zu behalten. Und irgendwann bin ich mal am Rand hingesessen, so bei einem Bettgestell und habe dort mit den Leuten angefangen zu reden. Und der Ahmed ist einer von den wenigen, also ich habe eine Übersetzerin dabei gehabt, und der Ahmed ist einer von den wenigen gewesen, der einigermaßen Englisch hätte können, und so sind wir ins Gespräch gekommen, und dann weiss ich einfach, dass wir dann irgendwann, nachdem wir eigentlich als Journalist und Quelle zusammen geredet haben, ist schon oben gewesen, und wir haben dann gefunden, so mit der Übersetzerin, ja, wenn wir noch irgendwo ein Glas Tee trinken, um den Tag abschließen, und das haben wir dann gemacht und sind zusammen noch ein Glas Tee trinken.
Mhm. Damals war ja der Umsturz schon vollbracht gewesen. Was war das für ein Moment gewesen für den Ahmed? Was hat das ihm ausgelöst?
Er war dann vor allem sehr stolz gewesen. Die Proteste haben ja angefangen im 2018, im Dezember, haben sich dann ausgeweitet. Dann ist eben der Bashir dann am Schluss vom Militär, also eben nicht am Schluss, vom Militär eigentlich entmachtet worden, und das Militär hat sich dann selber wollen an der Macht installieren. Und dann haben die Leute auf der Straße gefunden, ey, Moment, so nicht mit uns, und haben dann angefangen gegen das Militär protestieren. Und dort ist eigentlich sehr eine optimistische Stimmung gesehen. Man hat auch so ein das Gefühl gehabt, das Militär gibt dann schon mal nach. Aber man hat auch gleichzeitig nicht ganz genau gewusst, wie es im Land weitergeht.
Und was ist das für eine Energie gewesen, die von diesem jungen Mann ausgegangen ist? Du hast gesagt, er war sehr stolz auf das, was passiert ist. Und Kämpfer ist nicht mehr.
Ja, aber er war vor allem auch extrem müde gewesen. Also er war wirklich völlig übermüdet gewesen. Er hat 2 Nächte auf dem Platz gerade zugebracht hatte. Er hat nicht viel geschlafen gehabt, aber es ist schon so, man hat einfach gemerkt, er ist immer noch wie aufgeputscht gesehen auf eine Art, also das schon.
Samuel Buri, du als weisser, blonder Mann, wie hast du da Vertrauen können aufbauen zu ihm? Ist das eine spezielle Technik oder ist das einfach geflutscht?
Dort ist es wirklich einfach geflutscht, wenn man das so kann sagen, ja, weil es sind so viele Leute dort vor Ort gesehen und alle haben ein grosses Mitteilungsbedürfnis gehabt. Ich bin einer der ersten Journalisten vor Ort gesehen. Es ist wirklich, Sudan ist dann für ausländische Journalisten erst gerade aufgegangen gewesen, und darum hat es dort überhaupt kein Problem gegeben, mit Leuten zu reden.
Kannst du konkret sagen, wie sich der Ahmed sich für die Revolution eingesetzt hat, wie er gekämpft hat?
Er ist eigentlich einfach so ein kleines Teil von einer grossen Masse, oder? Und das ist wahrscheinlich das Wichtige, dass wirklich Tausende, zum Teil Zehntausende von Leuten auf die Strasse gegangen sind und immer wieder gezeigt haben, auch im Militär, hey, wir sind nicht einverstanden mit euch, und auch wenn sogar geschossen worden ist, dass die Leute einfach weiter Widerstand geleistet haben.
Du hast gesagt, auch wenn sogar geschossen worden ist, und es ist geschossen worden, es hat ganz viele Tote gegeben, also die Menschen, der Ahmed auch, haben sich ständig in Lebensgefahr gegeben.
Vielleicht nicht ständig, aber immer wieder, ja. Also, als ich dort war, war es gerade sehr eine friedliche Stimmung. Ich hatte das Gefühl, durch das, dass jetzt Journalisten, internationale Journalisten im Land sind, wird das Militär jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade irgendwie wieder brutal losschlagen. Aber es sind vorher Leute verschossen worden dort. Und vor allem dann etwa 1,5 Monate später ist dann wirklich ein Teil vom Militär brutal vorgerückt und hat an einem Morgen einfach mal 120 Leute dort, ja.
Und das hat dann schon eingeschüchtert, nehme ich an, oder nicht?
Mich persönlich?
Ja gut, die sicher auch, oder? Aber auch die Protestierenden?
Ja, vielleicht schon, aber also sie sind dann eben wirklich auch kurz darauf wieder zurück auf den Platz und haben einfach gefunden, nein, wir wollen uns das nicht bieten. Und heute ist es so, dass es eine Übergangsregierung gibt, wo das Militär ein Teil davon ist, aber nicht nur Militärs an der Macht.
Man kann sich das eben so schlecht vorstellen aus unserer Sicht, dass sie Menschen, wo man wahrscheinlich eben muss sagen, die haben eigentlich fast nichts zu verlieren.
Ja, also das habe ich mich natürlich auch gefragt und der Ahmed hat einfach auch gefunden, unter dem brutalen Regime, wo wirklich irgendwie auch bestimmt, wie man sich darf anlegen und so und auch gerade mit dem wirtschaftlichen Druck, oder? Also wirklich ein armes Land und es ist immer schlimmer geworden, auch jetzt wieder die Inflation geht durchs Dach, Brot wird immer teurer, das führt einfach dazu, dass man wahrscheinlich irgendwann auch als ganz normale Student das Gefühl hat, so, nein, jetzt reicht es und dann mit seinen Kollegen zusammen auf die Strasse geht.
Trotz diesen Gefahren, die halt hier bestehen. Wie war das für dich als Journalist? Du als junger Vater, was macht das mit dir? Zu wissen und zu spüren, da ist Gefahr.
Ich hatte dann irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass es wirklich gefährlich ist. Es hat zwar Soldaten gehabt, die rund um den Protestplatz postiert waren, auf Panzerfahrzeuge. Und doch hat man schon ein komisches Gefühl im Bauch, wenn man die sieht. Und ja, wenn man aber mal eigentlich am Schaffen ist, dann ist man halt wirklich fokussiert auf das, was man macht und aufs mit den Leuten reden. Und gleichzeitig versucht man immer so ein bisschen die Antennen auszufahren und wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Und schon, also wenn irgendetwas passiert, wäre möglichst schnell wegzugehen, oder? Wenn es irgendwo einen Konflikt gibt oder einen Streit. Oder
bist du da mit kugelsicheren Westen unterwegs?
Nein, ich habe sogar Sandalen angehabt, weil es ist so heiß gewesen. Ganz am Anfang bin ich mit Turnschuhen gegangen, weil ich gefunden habe, dass ich je nachdem auch schnell wieder weg sein kann. Aber es war irgendwie 37 Grad gewesen, dort brütende Hitze, vor allem um Mittag herum. Da musste ich einfach mit Sandalen gehen, sonst wäre ich verschmachtet.
Zentrale Frage noch, Samuel Buri, SRF-Afrika-Korrespondent. Wie kannst du so in einem Getümmel, so in einer Protestsituation, in all deine Eindrücke, all die Eindrücke, die du überkommst, die Informationen, die du auch überkommst, einschätzen und nicht zuletzt auch verifizieren?
Also, was sicher gut gewesen ist, dass ich vor Ort ständig dort mit einer Übersetzerin unterwegs gewesen bin. Die habe ich zwar vorher auch nicht gekannt, aber der habe ich einfach müssen vertrauen, dass sie mir auch hilft, gewisse Sachen einschätzen. Ich habe auch eine lokale Journalistin schon Kontakt gehabt zu ihr, bevor ich gegangen bin. Und auch mit der immer wieder geredet. Ich kenne andere Leute unterdessen im Sudan, auch Experten. Wenn mir jemand etwas erzählt, dann, dass irgendwann an einem bestimmten Tag zum Beispiel auf ihn geschossen worden ist, dann schaue ich das auch nachher. Gibt es da tatsächlich in den Medien Bericht über das oder nicht? Dann versucht man einfach immer, alles nochmal zu überprüfen und wenn man eine Aussage vor Ort übersetzt bekommen hat, zum Beispiel die im Nachhinein nochmal übersetzen von jemand anderem, dass man wirklich sicher ist, dass die Person auch das gesagt hat, wo einem nachher übersetzt worden ist.
Der Afrika-Korrespondent Samuel Buri über seine Arbeit als Korrespondent und über die Begegnung mit dem 24-jährigen Ahmed Ibrahim in der Revolutionsbewegung Sudan, die zu den ärmsten Ländern von Afrika gehört. Wie ist der Ahmed denn mit dem zufrieden, wo die Protestbewegung, was die Revolution auch erreicht hat? Das Blick in die Gegenwart, gerade nach «The Beautiful South».
From the bottom of my pencil case, I love you in the songs I write and sing. Love you because
my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. I'll sing your songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all. So many songs about you, I forget your name, I forget your name.
Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too.
I forget your name.
Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too.
I forget your name. Upon the tears you weep, so cry, love it, cry.
In aller Welt gibt es Protestbewegungen. In der Sendung Treffpunkt thematisiert haben wir heute zwei junge Männer, haben wir lernen können, ein bisschen weit, die sich in politischen Bewegungen bewegen. In den USA haben wir Einblick bekommen in eine Protestbewegung gegen Rassismus. Der 18-jährige Trayvon ist dort das Protestanführer-Thema gewesen. Und im Sudan, Afrika, haben wir es von der Revolutionsbewegung, wo wir den 24-jährigen Ahmed fokussieren, den jungen Mann, wo der Afrika-Korrespondent Samuel Buri uns vorher vorgestellt hat und darüber berichtet hat. Grundsätzlich, Samuel, was haben denn die Aufstände, die du uns vorher darüber berichtet hast, gebracht?
Die haben schon im Moment einen politischen Wandel gebracht. Also es gibt im Moment eine Übergangsregierung eben aus zivilen Kräften von der Opposition und dem Militär, die versucht, jetzt das Land in die Zukunft zu führen. In eineinhalb Jahren sollen dann demokratische Wahlen stattfinden. Da bin ich gespannt, ob das dann auch wirklich so wird sein. Wirtschaftlich geht es im Land im Moment noch ein bisschen schlechter als vorher. Das ist häufig so, wenn es dann so Unruhe geht und alles ein bisschen instabiler wird und von dem her, ja, politisch würde ich sagen, ein bisschen besser, wirtschaftlich nicht so gut.
Aber eben, du redest von Instabilität, das heisst, es könnte ja auch wieder Protestbewegungen geben.
das ist klar, man weiss überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und wenn jetzt zum Beispiel das Militär irgendwann findet, so, nein, Moment mal, wir wollen eigentlich die Macht in diesem Land behalten, die sind ja auch vorher unter dem Bashir ein Teil vom Machtapparat gesehen und wichtig, oder, die Generäle. Wenn die sagen, wir wollen da nicht von der Macht lassen, dann wird es auch wieder Protest geben.
Kommen wir darauf zurück auf den Ahmed, den 24-jährigen Mann. Wie ist der Ahmed mit dem zufrieden, wo die Protestbewegung, wo die Revolution erreicht hat?
Er ist im Moment eher ein bisschen ernüchtert, würde ich sagen. Er ist persönlich ein bisschen in einer schwierigen Situation, hat im letzten Herbst die Uni abgeschlossen, ist jetzt auf der Suche nach einem Job als Elektroingenieur. Das ist gar nicht einfach, wenn man nicht Kontakt hat in der privaten Wirtschaft oder beim Staat. Von dem her, ja, er hängt jetzt im Moment ein bisschen daheim bei seinen Eltern rum und das findet er manchmal nicht so eine gute Perspektive.
Du weisst also da Bescheid über seine aktuelle Situation. Was heisst das? Du tust regelmässig wieder Kontakt aufnehmen mit ihm?
Ja, genau. Also wir haben vorgestern haben wir gerade gewhatsappt und ich habe gefragt, wie es ihm geht. Und er hat gefunden, er mich jetzt da so ein bisschen Online-Kurs zur Elektrotechnik. Also er muss halt irgendwie, ist arbeitslos, muss irgendwie den Tag durchbringen, oder?
Mhm. Aber die... Das ist jetzt nicht einfach eine Freundschaft, die du pflegst. Das ist doch auch ein wichtiger Teil von deiner Arbeit als Korrespondent, dass du überall auch Leute hast, die dir aus Situationen in ihrer Umgebung, in ihrem Land berichten können.
Mhm. Also, ich pflege das bewusst, oder? Weil ich finde, das ist jemand, den ich kennengelernt habe, wo ich ein bisschen weiss, wie der tickt. Ich vertraue dem grundsätzlich. Das ist ganz ein normaler Mann. Über den kann ich wieder mal berichten, oder? Wenn mit ihm irgendetwas passiert. Eine Freundschaft, würde ich sagen, ist es nicht, obwohl er mir auch schon mal gesagt hat am Telefon, wir sind ja eigentlich Freunde, mhm. Ich würde ihn schon sehr gerne wieder treffen und wenn ich wieder in Sudan gehe, dann auf jeden Fall. Oder?
Mhm. Aber das ist ein bisschen eine Gratwanderung, oder? Also allzu nah darf es ja dann auch wieder nicht sein.
Genau, da muss man ein bisschen aufpassen in heikleren Umgebungen. Also wenn man sich mit irgendwelchen Rebellen an einem Ort in einem Land trifft, in Afrika, dann wird einem immer empfohlen, so bei Fötali, Gruppenfötali, einfach nicht lachen, weil wenn du nachher mit der Gegenseite plötzlich in Kontakt bist und die schauen dein Handy an und du lachst da mit ihren Gegnern auf dem Fötali, dann ist es nicht besonders gut.
Und das könnte je nachdem auch ihm zu Schaden kommen, wenn jetzt du irgendwie jetzt noch mit ihm wärst oder so.
Ja, das muss man sich natürlich immer auch überlegen, oder? Bringt man den jetzt in Gefahr, wenn man seinen ganzen Namen hier in der Schweiz irgendwie raustrompetet. In dem Fall glaube ich nicht, dass er in Gefahr ist, weil er wirklich, er hat keine bestimmte Rolle. Es ist im Moment nicht so im Sudan, dass es massive Überwachung gibt oder Repression und darum glaube ich nicht, dass er sich da damit in Gefahr gibt.
Wie siehst du Ahmed seine Zukunft im Sudan?
Ja, die Frage ist, ob seine Zukunft im Sudan ist, weil sein Plan ist ja eigentlich, dass er auswandern will im Moment nach Katar. Dort hat er Verwandte und dort hofft er, dass er auch einen Job könnte finden.
Weil es aussichtslos ist im eigenen Land.
Ja, also ich glaube, ja, das sagt er auf jeden Fall im Moment, oder? Also von dem her, ich kann natürlich nicht sagen, ich könnte den Job mehr dort auch nicht, oder? Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, der ist jung, der will etwas erreichen im Leben, oder?
Das eben, du hast ja seine Energie gespürt, ja, oder? Der ist voller Tatendrang.
Und der will nicht jetzt einfach irgendwie daheim hocken oder irgendeine Ecke von Früchten oder Tee verkaufen.
Mhm. Dankeschön, Samuel Buri, Afrika-Korrespondent. Gerne. Und danke der Isabel Jacobi, USA-Korrespondentin. Sie haben uns beide in dieser Stunde Einblick gegeben ins Leben von zwei jungen Männern, die in Protestbewegungen aktiv sind. Ganz unterschiedlich in der Revolutionsbewegung Sudan und in der Black Lives Matter-Bewegung in den USA. So Aufstände gibt es in der ganzen Welt in der neuen SRF-Podcast-Serie «Hotspot Aufstand». Schauen unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten genauer her und erklären Hintergründe. Mit bester Empfehlung zu hören über srf1.ch. Dort haben wir euch die Podcasts parat gemacht.
Ho giocato la mia vita con i dadi all'osteria. Ho pensato tante volte di barare o andare via. Ho provato a dare un senso al crocifisso con il santo. Ho rubato e bestemmiato qualche volta oppure pianto e già.
la strada e ho conosciuto il fondo. Ho capito molte lingue perché ho girato il mondo. Ho preferito star da solo o dalla parte dei perdenti e accettare a tutti i costi di seguire le correnti. E già ho deciso di cambiare e ho provato l'emozione di restare ad aspettare qualche nuova soluzione. Ho tenuto in braccio un bimbo camminando sotto il sole, ho cercato nei suoi occhi e ho imparato le parole. Ho pensato a mio padre che andava a lavorare, a mia madre che sorrideva nel vederlo ritornare. Ho annaffiato i fiori rossi che tenevo al davanzale, ho giocato nel cortile, poi di corsa sulle scale. E già, ed ho creduto di star bene mentre invece stavo male. Ho capito molto presto tutto quello che non vale. Ho comprato la pazienza assieme a strani talismani. Ho rivisto i suoi occhi, il viso e i calli sulle mani. E già, e ho visto gridare nelle piazze chi aveva fame e sete, per risposta li hanno presi come pesci nella rete.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.